Ach so, es liegt an mir. Ich dachte, das liegt an der Technik. Ich habe mir auch meine Kanzel mitgebracht. Nicht, weil ich diese nicht gut finde, die ist sehr gut. Auch nicht, weil ich an dem alten festhalte. Ich sehe nur so aus. Eigentlich bin ich ganz anders. Sondern weil hier zwei Zettel nebeneinander passen. Das ist nur pragmatisch, dass ich hier meine eigene Kanzel mitgebracht habe. Ja, ja, sehr bewegend. Was gerade sich abspielte, ist, das ist ernst zu nehmen. Preist den Herrn. Ich weiß nicht, wovon Sven sprach. Man kann es erspüren, aber ich habe keine Ahnung, vielleicht gut so. Wenn in der Predigt etwas in diese Richtung weisen sollte, wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Aber danke für solche Beiträge, die erfordern Mut und bringen die Gemeinde vorwärts. Gut, der einleitenden Worte keine weiteren. Heute ist Muttertag. Und wie wir wissen, Gott schuf die Mutter nach seinem Bilde. Nach seinem Bilde schuf er sie. Das steht ja so ungefähr in der Bibel. Deswegen sollen heute besonders die Mütter profitieren dürfen, die Väter nachrangig. Und wer genau hinhört, merkt, dass das eigentlich auch eine Predigt für alle ist, aber besonders natürlich für die Mutter. Ich habe mir sehr viel Anstrengung oder wie soll man sagen, sehr viel Mühe gegeben in der Vorbereitung als ein, naja, weiß auch nicht, ob ich immer der beste Sohn war, aber jetzt genug der Bußworte. Und Gott schuf die Mutter nach seinem Bilde, denn wer genau hinschaut in die Bibel, der weiß, Gott Vater hat auch durchaus mütterliche Züge. Die Vaterschaft kommt von dem Vater, unserem Vater, und die Mutterschaft kommt von unserem Vater. Er ist Vater und Mutter sozusagen. Versteht, hört mich jetzt bloß nicht falsch. Ich habe nicht gesagt, Gott ist eine Mutter. Aber die Mutterschaft ist in ihm und so schuf er euch, liebe Mutter, nach eurem Bilde. Und das ist nachzulesen in der Bibel, aber eine Frau Erna Bombeck, die ich nachgelesen habe, die weiß es noch genauer. Ja? Und von daher kann sie euch jetzt mitteilen und ich sage, was sie mir gesagt hat. Schriftlich, wie Gott euch, liebe Mütter, schuf, und zwar folgendermaßen. Gott schuf die Mütter und machte dabei Überstunden und dann kam ein Engel und sagte, Herr, du hast schon ziemlich viel Zeit für dieses Projekt verwendet. Vielleicht solltest du dich ausruhen, erst mal morgen weitermachen. Und Gott an den Engel, geht nicht, ich muss weitermachen. Sie, die Mutter, muss waschbar sein, aber nicht aus Plastik. 180 bewegliche Teile, alle austauschbar. Ihr Kuss muss alles heilen können, vom gebrochenen Bein bis zum gebrochenen Herzen. Sie muss funktionieren mit Kaffee und Essensresten. Und sie muss 6 Paar Hände haben. Und der Engel zu Gott, das ist zu viel. 6 Paar Hände, das geht gar nicht. Gott sagte, 6 Paar Hände ist kein Problem. Die 3 Paar Augen, das ist die Herausforderung. 1 Paar Augen, damit sie durch Wände sehen kann. Was macht ihr da? 1 Paar Augen am Hinterkopf, um zu sehen, was sie nicht sehen soll. Und 1 Paar Augen, um ein Kind ansehen zu können und ohne Worte Liebe und Verständnis zu kommunizieren. Und der Engel, das ist zu viel. So viel kannst du nicht in ein Modell reinpacken. Du solltest dich erstmal ausruhen, Herr, und morgen weitermachen und überlegen, ob das nicht reicht. Und Gott, nein, ich kreiere gerade ein Modell, das mir ziemlich ähnlich ist. Ein Modell, das sich selbst heilen muss, wenn sie krank ist. Eine ganze Familie mit 1 Pfund Rindfleisch und Burgern, die man daraus macht, ernähren können. Und sogar, höre und staune, einen 9-Jährigen unter die Dusche schicken und veranlassen, dass der sein Zimmer aufräumt. Das ist jetzt gerade, woran ich arbeite. Und der Engel guckt sich das Modell dieser Mutter an und sagt, ist zu weich. Und Gott, nein, ist sie nicht. Du wirst überrascht sein, was die alles kann. Und der Engel zu Gott kann sie auch denken, ich habe das nicht geschrieben, also ich habe es ja vorher gesagt. Und Gott denken, ja, logisch denken, Kompromisse machen und überzeugen. Und der Engel, Gott, du hast doch einen Fehler gemacht, da ist ein Leck. Und Gott zum Engel, das ist kein Leck, das ist eine Träne. Und der Engel, wozu? Um Ausdruck zu verleihen der Freude, der Trauer, der Sorge, der Enttäuschung und des Stolzes über die Kinder. Und der Engel zu Gott, du bist ein Genie. Und Gott, ich habe die Träne da nicht hingemacht. So stellt sich die Dame die Kreation der Mütter vor. Ich bin keine, ich bin nur ein Vater. entscheidet ihr selber, ob es sich so oder ähnlich abgespielt hat. Und wir wissen, alles, was Gott macht, ist ja perfekt. Ja, das ist doch theologisch korrekt, Pastor, oder? Er hat es gemacht und siehe, es war sehr gut. Das schließt die Mütter, natürlich die Väter auch mit ein. Also habe ich nach der Bibel die Bibel aufgeschlagen. Und weil ja das, was Gott macht, perfekt ist, habe ich nach der perfekten Mutter gesucht. Und die habe ich tatsächlich auch gefunden. Ihr Bibelkundigen, ihr wisst um Sprüche, Kapitel, ich lese den Text mal nicht, ich habe es mir erst vorgenommen, aber ich deute es nur an, die Bibelkundigen, die wissen um Sprüche 31 ab Vers 10 bis 31. Da haben wir ein Bibelwort, wie die perfekte Frau zu sein hat und die perfekte Mutter, gleichzeitig die perfekte Unternehmerin und perfekter Ehemann, alles in einem. Und auch vielleicht doch ein paar Verse. Das liest sich ungefähr so. Liebe Mütter, zu eurer Entlastung. Sprüche Kapitel 31. Wo haben wir es jetzt? Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über ihre Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Und dann geht es weiter, die Eigenschaften und das unternehmerische Talent und sie sitzt in den Toren der Stadt und so weiter, ist angesehen. Und es treten ihre Söhne, Vers 28, auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen, gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Hier nachzulesen, die perfekte Mutter, die ideale Mutter. Und ich habe überlegt, handelt es sich bei diesem Gotteswort wirklich um das Bild einer idealen Mutter oder handelt es sich da um das Ideal einer Mutter? Das ist ja ein Unterschied, ja? Ein idealer Mensch und das Ideal eines Menschen. Wenn wir die Zeugnisse und die Impulse dieses Gottesdienstes schon vor der Predigt aufnehmen, dann sehen wir Widersprüchlichkeiten und Brüche, weil da gibt es ein biblisches Ideal, das wir verfolgen von Mutterschaft und Vaterschaft, von Gemeinde und von Arbeitnehmerschaft und Arbeitgeberschaft. Aber da ist dann eben doch manchmal eine Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit. So, und wenn ich jetzt gleich zu sprechen komme, und jetzt überleite auf mein Thema, dann merken wir, wir haben hier ein Ideal und da soll man nicht mit Zynismus ran und so, ja, das kann ich doch nicht als Mutter oder übrigens, finde mal einen Text über den idealen Vater schon mal gemacht. Kannst du lange suchen. Das hat sich, also die Bemühung hat sich der Heilige Geist gleich gespart, weil den idealen Vater zu suchen in der Bibel ist hoffnungslos, findest keinen. Eine ideale Mutter ist da. Na gut, aber wenn wir dann weiterblättern, hinein ins Neue Testament und dann mal einmal einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 20, sehen wir eine Mutter, die ist zwar nicht ideal, die hat eine Menge Ecken und Kanten, scheint mir, aber ich glaube, dass diese Mutter, es handelt sich um die Mutter der Apostel Johannes und Jakobus, dass diese Mutter arg unterschätzt wird. Ja? Wir werden gleich sehen, warum. Weil da, die hatte was gemacht, das tut man einfach nicht. Aber man liest nicht zwischen den Zeilen, dass die vielleicht auch ganz gute Absichten verfolgte. Und so sind wir Menschen halt, Mütter und Väter und wir alle. Manchmal verfolgt man das Gute und dabei rumkommt, naja, wollen wir sagen, Suboptimales. Aber wir dürfen nicht übersehen, es sind nicht die idealen Mütter und Väter, die Gott benutzt, um unsere Kinder zu erziehen. Und die Kinder, die wir erziehen, werden auch keine idealen Kinder sein, aber vielleicht doch ganz passable und gute Kinder. So wie wir uns bemühen, mit Gottes Hilfe passable, ja gute, von Gott inspirierte Mütter und Väter zu sein. Ich lese über die Mutter der Apostel, einer wahrscheinlich der mächtigsten Frauen der Geschichte der Menschheit. Ja, man hackt immer so auf den Aposteln rum, was das für Typen waren und die Fischer und die Zöllner und so weiter. Die haben die Welt verändert, nachhaltig. Mit Gottes Hilfe. Und die Väter und Mütter hinter denen haben ein Erbe hinterlassen. Wir sprechen also über eine der mächtigsten Frauen der Welt, wenn wir hineingucken Im Matthäus-Evangelium Kapitel 20, ab Vers 20 lesen wir bis 23 und schauen, um der Wahrheit Rechnung zu tragen, was die verbockt hat, aber dann auch zu gucken, diese drei Dinge, die sie uns hinterlassen kann, was wir von ihr lernen können, besonders in Bezug auf die Erziehung unserer Kinder. Ich hoffe, ich habe das ganze Ding nicht zu kompliziert eingeleitet. Drei Dinge, die wir von dieser Frau lernen können, aber vorweg eine Sache, da wollen wir auch nicht einfach so drüber weg. Matthäus Evangelium Kapitel 20, ab Vers 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Das ist eine gute Sache. Jemand hat hier eine Bitte an den Herrn Jesus. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Bestimme, sage, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen, in deinem Reich. Das ist heute der Predigttext zum Muttertag. Romantisch, oder? Es erinnert an die Blumen, die wir bekommen haben. Naja, aber so ist das. Jetzt gucken wir mal hinein. Wie sieht es aus zu Hause bei den Vätern und Müttern? Nochmal, wir wollen gleich gucken, diese drei Dinge, die wir lernen können von der Mutter, aber vorweg das Offensichtliche, das, was der Heilige Geist hier explizit uns sagt. Es gibt ja Dinge, darüber spricht man nicht, über Geld spricht man nicht. Und über unser Ansinnen, Macht zu erlangen, spricht man natürlich auch nicht. Aber genau das tut die Bibel hier. Von daher möchte ich ganz kurz darauf eingehen dürfen. Die Mutter will für die Söhne gute Posten sichern. Das ist ja zunächst einmal gar nichts Verwerfliches. Nicht? Wenn ich ein Vater bin und du eine Mutter, dann möchtest du auch, dass die Kinder das, was aus denen werden. Ja, wie immer man das jetzt definiert und wollen wir nicht zu geistlich werden an dieser Stelle. Wir wollen das, was aus unseren Kindern wird. In dem Wollen, das, was aus den Kindern wird, kann man es auch übertreiben. Ja, da geht es dann Montag zum Englischunterricht, Zusatzunterricht, Dienstag zum Fußball, Mittwoch zum Klavierspielen, Donnerstag zur Leichtathletik, Freitag in die Jugendstunde, Samstag, euch fällt schon noch was ein und mir auch noch. Und so verwirklicht man sich über die Kinder, so geht es nicht. Will ich der Mutter hier an dieser, der Mutter der Apostel hier nicht unterstellen. Sie will den Kindern Posten sichern. Was war denn? Jesus proklamierte das Reich Gottes. Das Reich Gottes, was wir heute als Reich Gottes verstehen, war ja nicht das, was die Mutter seiner Zeit unter Reich Gottes verstehen konnte. Kann doch unmöglich sein. Wir haben hier in der Bibel von Adam und Eva bis zur Offenbarung eine fortschreitende Offenbarung. Das, was wir heute wissen dürfen, nicht weil wir so schlau sind, sondern weil wir die Schriften auch des Paulus, des Petrus und der anderen haben, vermitteln uns einen etwas genaueren Einblick in das, wie ist das Reich Gottes eigentlich? Definier mal Reich Gottes. Ja? Die Gemeinde als ein Teil, eine Verwirklichungsweise des Reiches Gottes. Wir denken da an Israel, aber dann hört es doch schon mit der Greifbarkeit dessen, was ist das Reich Gottes auf. Ja? Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Als Muttern und die Aposteln von dem Reich Gottes hörten, da hatten sie wohl die Idee, dass der Messias ein etwas im Hinterkopf hat, vom, was sie gar nicht so verstehen konnten. Aber zunächst einmal war das doch für die Mutter, von der wir jetzt hier reden, ein davidisches Herrschaftsreich. Die Römer müssen raus, die Pharisäer und die ganzen hohen Priester und die Onkel von den hohen Priester und der Vater von hohen Priester und so weiter, all diese Reiche erstmal beiseite. Jetzt kommt Jesus als der neue David, der Verheißene, als der Messias und dann setzt er einen Thron da in Jerusalem rein und dann die Mutter, meine beiden Söhne zur Linken und zur Rechten. Das war ihre Vorstellung von Gottesreich. So, das können wir ihr nicht vorwerfen, das ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht, denn wer lebt schon gern mit den Römern und mit den Pharisäern an der Hacke? Das war eine gute Sache. Das war gemäß ihrer Erkenntnis. So, was passiert dann? Johannes und Jakobus sowie der Petrus gehören zum engsten Dreierzirkel des neuen Königs. Die Mutter traute dem charismatischen Jesus von Nazareth tatsächlich zu, dass er die Herrschaften in Jerusalem absetzt, dem Kaiser die Schranken weist und sich auf den Thron setzt. Das hat die geglaubt. Das muss man erst mal glauben können. Da kann man sich, hat man eine dimme Vorstellung davon, was für ein charismatischer Führertyp Jesus Christus war. Mal ganz abgesehen davon, dass er göttlicher Natur war. Die traute ihm das zu und sagte sich, so, jetzt meine beiden zur Linken und zur Rechten. Das ist eigentlich ein Ansinnen, was für Mutter, also das ist ein Projekt, was die Mutter sich da vorgenommen hat. Und man sagt sich, also die Schwaben würden jetzt sagen, das Ganze hat doch ein bisschen Geschmäckle, nicht? Also ich würde sagen, Mutter, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist, als wenn du mit der Stulle bewaffnet da in das Klassenzimmer von deiner Tochter eilst und sagst, hier Tochter, du hast deine Stulle vergessen. Es gibt Sachen, die sind einfach mega peinlich. Die waren in den 20ern, jetzt waren keine 13-Jährigen oder sowas, ja. Die hat das trotzdem gemacht, ja nicht, weil die dumm war, sondern weil das scheinbar tatsächlich funktionieren sollte. Denn die Apostel haben ja ernst genommen, was sie tat. Guck mal, wenige Verse später heißt es, und die Apostel wurden, Zitat, unwillig. Wenn das einfach nur ein Lapsus war, einfach nicht ernst zu nehmen, worüber man lächeln kann, dann hätten die Apostel sich nicht unwillig gezeigt. Und übrigens, wenn die Jungs, ehemalige Zeloten, ein Petrus und so weiter, die nachher die Welt verändert haben, unwillig werden, Alter. Na gut, wir sind beim Muttertag. Ich komme gleich, ich kriege gleich den Bogen und komme zu den drei Punkten. Aber das steht da ja in der Bibel so drin und man muss ja dann predigen, was da drin steht. So, warum hat die Mutter, und dann gleich kommen wir zu den drei Punkten, aber ich frage mich noch zum Schluss, warum war denn Muttern so beunruhigt, dass die beiden, die sowieso schon zum inneren Zirkel kamen, dass man dann noch nachhelfen musste? Vielleicht lag es an den Gleichnissen, an den Dingen, die Jesus sagte, denn seine Ökonomie war völlig anders als von dieser Welt. Seine Vorstellung von ökonomischen Vorgängen, von Arbeit und Lohn, seine Idee von sozialen Zusammenhängen und wie ein Reich tickt, war völlig anders. Zum Beispiel nachzulesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 20, Vers 1 bis 16, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Das darfst du ja mal nicht nur geistlich überhöht verstehen. Was sagt Jesus denn da? Das hörte die Mutter und wurde unruhig. Warum? Jesus sagte, da ist ein Langzeitarbeiter, der arbeitet nun schon den ganzen Tag für einen Denar. Das ist der Lohn, den er zu erwarten hat vom Chef. So, dann kommt ein Neuzugang, kannst nachlesen, der arbeitet, ich sage jetzt mal, eine Stunde und kriegt genau dasselbe. Und Muttern denkt, wenn der neue Chef das sagt, dann verstehe ich zwar nicht ganz, warum er das so, ist das nicht ungerecht? Ja? Du bist an der Werkbank schon 10 Jahre, du arbeitest dich krumm, 10 Stunden pro Tag. Dann kommt einer, der arbeitet, sagen wir jetzt mal nur 5 Stunden und kriegt genau das gleiche Gehalt, vielleicht weil er eine andere Ausbildung hat. Du sagst dir, das ist ungerecht. Ich sage, das ist ungerecht. Und Jesus sagt, das ist gar nicht ungerecht. Wie auch immer er das so sagen konnte, er ist der Chef. Er kann das so machen. Und Muttern sagte, oh weh, die Neuzugänge rücken auf. Herr, bestimme, dass diese meine 2 Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Und wir sagen Muttern, not good. Not good. Wenn das Spiel weitergetrieben wird, dann heißt es irgendwann bei Paulus, passt auf, dass ihr euch nicht fresst. So, jetzt mache ich Schluss. Nicht, weil mir nichts mehr einfallen würde zu diesem Thema und aus der Unbescholtenheit heraus, sondern weil es reicht jetzt. Wir haben Muttertag. So, das ist Muttern, wie wir sie hier kennengelernt haben. Und eine klare Warnung des Heiligen Geistes. Aber ist die Mutter deswegen eine schlechte Mutter? Ist sie wirklich? Sind wir nicht Menschen? Wir haben in Sprüche ein Ideal einer Mutter. Wir haben erst gar kein Ideal eines Vaters. Sinnlos. Aber dann haben wir echte Mütter und Väter. Und jetzt haben wir sie hier im Matthäus-Evangelium Kapitel 20. Und was ich ab jetzt lese, ist vorbildlich. Und zum Nachahmen anreizend. Matthäus-Evangelium Kapitel 20, Abvers 21. Er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der anderen zu deiner Linken sitzen soll in deinem Reiche. Hören wir doch mal, was sie da bittet, ganz neu, als hätten wir nichts von dem je gehört, was ich gerade hier Schlechtes über Muttern zu sagen hatte. Ganz neu. Was sagt sie denn hier noch? Sie sagt, bitte, Herr Jesus, lass sie deinem Reich angehören. Lass sie deinem Reich angehören. Ist das nicht eine Bitte, die ein Vater, eine Mutter äußern sollte, von Herzen äußern? Gott, ich bete, dass mein Sohn, meine Tochter deinem Reich angehört. Und wenn ihre Vorstellung von dem Reiche Gottes denn auch begrenzt war und vielleicht auch manchmal nur ein bisschen menschlich, so sind unsere Vorstellungen vom Reiche Gottes, wir könnten jetzt mal rumfragen, was ist das Reich Gottes, auch nur unzureichend. Das, was einmal kommen wird, das ist viel mehr. Die Vorstellung von Reich Gottes, das wir haben, das ist der Tropfen aus dem Wasserhahn. Das Reich Gottes, das sich uns eröffnen wird, wenn wir einziehen werden in das himmlische Jerusalem, das ist die Nordsee, das ist das Meer. So brauchen wir uns nicht überheben über die Fleischlichkeit der Mutter. Wir sprechen hier über uns alle. Und sie bittet, und wollen wir doch mal immer nicht nur die Motive der anderen und unsere eigenen anzweifeln, von einem Gott, der bereit ist, die Kinder hineinzuholen in das Reich Gottes. Das ist unser Hauptgebet. Das ist unser Ansinnen. Und das ist eine gute Sache. Und übrigens damals viel mutiger von der Mutter als das Gebet einer Mutter, eines Vaters heute. Wenn wir heute etwas dafür tun und unsere Kinder dahin erziehen, dass sie einen Geschmack bekommen für das Reich Gottes, und ich hoffe, wir können während der Predigt neu und vermehrt wieder einen Geschmack erlangen von oben für das Reiche Gottes, ja, dann hat das damals wirklich etwas gekostet. Was haben sich die Leute, was hat sich diese Mutter es kosten lassen, um diese Bitte zu äußern? Wollen wir uns nochmal hineinversetzen in die Situation. Das Reich Gottes war Pilatus raus, den hohen Priester in die Schranken verweisen und Cäsar in Rom mitteilen, Israel gehört jetzt uns. Das war ein Himmelfahrtskommando. Die Bitte zur linken und zur rechten Außenminister und Finanzminister von dem, versteht mich jetzt nicht falsch, selbsternannten König Christus, war ein Todesurteil. Jeder normale Mensch, der recht denken konnte, musste das verstehen. Der Minister an der Seite eines selbsternannten Königs in von den Römern besetzten Palästina, was bedeutet das? Ich kann das nur vergleichen mit Nordkorea, sich auf den Marktplatz zu stellen und zu evangelisieren. Vielleicht überdramatisiere ich, aber was bedeutet das denn sonst? Nun, es gab ja noch andere Reiche. Wenn wir beten, das Reich Gottes komme, die Gemeinde wachse, dann wird es nicht nur Geburtswehen geben, sondern wird es Kämpfe geben. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Mächte der Finsternis machen sich auf, jedes Bestreben in die Schranken zu weisen, was das Reich Gottes ausweiten wird. Also wenn du unter Dampf bist und angefeuert bist, dann ist das nicht schön. Aber dann sei wenigstens gewiss, wenn du in den Spiegel guckst, dass du irgendwas Richtiges machst. Es geht nicht ohne Kampf. Gott sei Dank ist die Christusnachfolge nicht nur Kampf. Und nicht nur Glaubenskampf, aber wenn solche Momente aufkommen und es wird schwieriger und es wird und da ist Druck und da ist Kampf und es Reibereien und so weiter, dann sei versichert, die Apostel wurden unwillig. Denn da war eine ganze Menge von Herrschaftssphären. Da war das Römische Reich. Da war die damalige jüdisch-klerikale Ordnung, die nicht zugelassen hätte, einfach ohne Kampf, dass da eine Ablösung stattfindet. Und da waren natürlich auch die sozialen Strukturen innerhalb der Jüngerschaft. Vers 24, als die Zehn das hörten, wurden sie unwillig über die Brüder. Der erste Druck, der kam aus der ersten und eigenen Reihe, bildhaft gesprochen. Und die Mutter bat, Herr, dass diese beiden rechts und links neben dir sitzen mögen. Hören wir mal neu, mal abgesehen von dem Geschmäckle, das das hat. Sie bat, Herr, dass meine Kinder in dein Reich kommen. So, und an dieser Stelle mal praktisch werden. Schon mal wieder praktisch werden. Für die Mutter und für den Vater. Ist unser Gebet, Gott sei Dank ist es zu Hause nicht ganz so anstrengend, wie damals bei denen in Jerusalem. Aber das war die erste Riege, das waren die 12 Apostel, die hatten dann, da wehte ein anderer Wind. Für uns bedeutet das schlicht, dass wir uns wieder neu bewusst werden. Herr, nimm meinen Sohn, meine Tochter in dein Reich auf. Ein Kind wird kein Christ, in dem es in einem christlichen Haushalt aufgewachsen wird, sondern dem es Geschmack bekommt für das Reich Gottes und die Dinge Gottes. Ein Vater ist nicht fehlerfrei, eine Mutter nicht perfekt. Es gibt Ideale, aber die ideale Mutter gibt es nicht und auch nicht den idealen Vater, sondern Leute, Menschen, normale Menschen, die Jesus lieb haben, die von Neuem geboren sind, die das im Alltag nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu leben und dann kommen die Kinder auf den Geschmack. Und wenn nicht, ist das noch nicht die Frage der Schuld an die Eltern. Aber in der Regel kommen die dann auf den Geschmack. Herr, dass meine beiden zu deiner Linken und Rechten sein mögen. Nimm meine Kinder ins Himmelreich. Es ist so wichtig, dass sie gesund sind, dass sie eine gute Ausbildung haben, eine schulische, einen guten, ermutigen wir sie zu einem guten Abschluss und dass die Ehe nachher stimmig ist. Das sind Dinge, die sind nicht zu unterschätzen. Da sind die Eltern hinterher, dass das alles ist. Man ist manchmal machtlos daneben, aber man betet, Herr, schenk eine gute Ehe, schenk eine gute Ausbildung, dass sie gesund sind. Aber unser allererstes Gebet ist das dieser Mutter, der nicht perfekten Mutter. Herr, nimm sie in dein Reich zu deiner Linken und zu deiner Rechten. Amen. Diese Gesellschaft gaukelt uns vor, ja, bitte nicht zu viel. Religion, ja, aber nicht zu viel. Christsein, ja, aber nicht zu doll. Meine in die Kirche gehen, ja, aber jeden Sonntag muss das sein. Sollen sie reden? Sollen sie reden? Soll jeder in diesem Sinne nach seiner Fasson, naja, selig wird man so nicht. Wir sind davon überzeugt, das Wichtigste ist, hin zur Linken und zur Rechten Jesu. Deswegen bat sie. Und das erinnert sehr stark an das, was im Matthäus-Evangelium Kapitel 16, Vers 26 steht. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Was nützt es? Ja, das klingt jetzt wieder fromm, aber ich hau das jetzt mal so im Predigerstil raus. Du hast es alles und Geld und Hof und 2 Urlaube und alles, ist ja alles gut. Bin ich hinterher, will ich alles haben. Tatsächlich. Aber was wird es meiner Seele nützen? An der Berufung vorbei. An dem Eigentlichen vorbeigeflutscht. Das Eigene eigentlich nicht gehabt. Die Rente gesichert und für die Ewigkeit völlig ins Unsichere. Ja, es wird schon irgendwie werden. So geht man, kein vernünftiger Mensch, an irgendein wesentliches Thema heran. Wird schon irgendwie werden. Kein Kind wird gerettet, indem es in einem christlichen Elternhaus gewesen ist. Und kein Erwachsener kommt ins Himmelreich, es sei denn, du bist von Neuem geboren. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Das war das Bewusstsein der Mutter und das wollte sie sich für sich und ihre Kinder was kosten lassen. Und was für ein Preis. Jetzt aber zurück zu uns. Wir zahlen nicht so einen hohen Preis, aber wir sind motiviert und entschlossen. Auch in unseren Erziehungsbemühungen. Nicht gesetzlich. Man kann es auch übertreiben. Wo ist übrigens meine Tochter? Ach, die ist gerade beim Sport, die hat heute Leichtathletik. Naja, wir werden es überleben. Sie und wir auch als Eltern. Na gut, aber wir sind bemüht, dann eine Erziehungsarbeit zu leisten, so in diese Richtung. Und jetzt erinnere ich mich, also mein Elternhaus also war gut, bürgerlich, aber so christlich, dass meine Mutter mal Christ gewesen, meine Mutter lebt jetzt nicht mehr. Nimm es mir nicht übel, Muttern. Du musst ja jetzt immer freundlich sein, du bist im Himmel. Kannst es mir nicht übel nehmen, falls du mich hörst, wenn ich jetzt was sage, was dir nicht gefällt. Wenn ich sage, ganz so christlich ging es nicht zu. Ich wusste gar nicht, dass sie mal Christ war. So, jetzt hatte ich da was mit dem Darm, erinnere ich mich. Ich war ein kleiner Steppke. Ich hatte es als Kind immer mit dem Darm. Wenn irgendwas war im Kindergarten, glaube ich schon, dann gleich auf dem Darm. Verdacht auf Darmverschluss und Mama, Schmerzen. Und sie, ich erinnere mich, woran man sich so erinnert als Steppke, ja? Man vergisst das meiste, aber manche Sachen bleiben hängen. Und überleg mal, was hängen geblieben ist von denen, was Muttern und Vatern dir da gesagt haben, im Guten und im Schlechten. Lass uns, bevor wir jetzt den Krankenwagen holen oder den Arzt, nochmal zusammen beten. Und dann betete sie für mich, weiß ich heute noch. Ich weiß noch, wo ich stehe und sitze. Ich war ganz klein war ich noch. So, und dann, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie ein Christ war. Ich hatte kein Verständnis von Christsein. Aber dann hat sie mir ein Gebet gelehrt. Wir sprechen ja jetzt über die praktischen Aspekte. Wie macht man das, nicht? Das Kind ins Reich Gottes. Und so lehrte sie mich das Gebet. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das habe ich jeden Tag gebetet. Ich hatte gar keine Idee, für was ich da betete. Bis ich irgendwie zumindest wusste, Gott, ich, fromm, nee, mach mich fromm, Klammer auf, dass ich nicht in die Hölle komme, Klammer wieder zu, sondern in den Himmel komme. Und dann gab sie mir eine Senfkornbibel, so eine kleine, die gab sie mir. So, und Udo und Lesen, not. Aber diese Senfkornbibel, jeden Tag ein Kapitel. Ich weiß nicht, wer mich getrieben hat, zu lesen. Ein Kapitel. Ich habe nichts verstanden. Für mich war das keine, das Kreuz, Christ werden, wieder, alles nichts. Einfach nur gelesen. Aber als ich dann im Alter von 17, als es dann gezündet hat, wie aus dem Nichts heraus, habe ich mich erinnert. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und Psalmen aus der Senfkorn-Bibel und Dinge und das Bild von Jesus und den Schafen als Bild an der Wand. Und zu Ostern gucke ich aus dem Fenster und es ist irgendwie anders. All das machte auf einmal, die Mosaiksteine passten auf einmal zusammen. Und selbst diese kleinen Gebete, diese Bildchen, diese Impulse waren die Dinge, die meine Mutter mir sozusagen mitgab, damit der Heilige Geist was hatte, damit ich hineinfinde ins Reich Gottes, um das mal so zu formulieren. Und das ist eine gute Sache. Und so könnten wir Beispiele geben, was wir tun können. So hat Angie sich dann täglich mit den kleinen Christopher und kleinen Vanessa zusammengesetzt und gebetet, über Jesus gesprochen, Kinderbibeln aufgeschlagen. Werdende Mütter wissen ja schon lange Bescheid, was man machen kann, um dann gleich den Kindern Bilder zu zeigen von der Arche und so weiter und so fort. In die Kinderstunde das Ganze. Eine gute Sache. So frage ich, ist das unser Hauptaugenmerk als Eltern? Ich jetzt mal vom Vater und der Mutter abgesehen. Ich erinnere mich ja auch gerne immer wieder selber daran. Ist es in unserer Gemeinde das Hauptaugenmerk, auch in den Gottesdienst, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen? Warum, sage ich jetzt mal provokativ, machen wir die ganze Übung? Um noch eine Predigt zu hören? Nein, ich frage, ich antworte. Die Frage stellst du dir selber, du gibst dir selber dieselbe Antwort. Ich belehre euch nicht. Ich erinnere uns. Warum machen wir Gottesdienste? Weil wir eine Aufgabe zu erfüllen haben. Wir sind Väter und Mütter und haben eine Aufgabe, die Kinder mit Jesus Christus bekannt zu machen. Und als Gemeinde ist unsere primäre Aufgabe, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Es gibt nichts Besseres, als dass du deine Arbeitskollegin, deinen Nachbarn, deine Freundin, deinen Bruder mit in den Gottesdienst nimmst, sitzt neben dir und findet die offene Tür ins Reiche Gottes. Die Sache mit dem Reiche Gottes muss man erklären und wie das geht mit der Neugeburt, muss man erklären. Aber ist das noch unser primäres Augenmerk? Reich Gott im Reich Gottes und in der Gemeinde wird es erst, das ist meine persönliche Überzeugung und ich mache hier dicke Worte und spreche zu Leuten, die viel mehr in der Gemeinde machen als ich. Macht erst dann richtig Spaß, wenn wir den Auftrag erfüllen. Und der Auftrag ist, geht hin in alle Welt und macht Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wünschte, ich wäre nicht so ängstlich geworden, gerade in diesem Bezug. Ich mache euch gar nichts vor. Wenn ich jetzt ein Beispiel gebe, es ist jetzt 2 Monate vielleicht her, 3 Monate, wo ich in dieser Spannung stand, inwieweit ist es mir noch möglich, den Missionsauftrag auszufüllen, dann nimmt dieses Beispiel als solche, die wieder neu überlegen, wie kann ich den Missionsauftrag durchführen? Über die Kindererziehung hinaus. Und ich erinnere mich, ich nenne ihn mal Herrn Schmidt, weil ich den richtigen Namen nicht sagen möchte. Ein Bekannter, sage ich mal, ich formuliere es mal so. Es handelt sich um eine wahre Begebenheit, wenngleich ich Ort, Zeit und Namen austausche an dieser Stelle. Und auch gar nicht möchte, dass diese Begebenheit im Internet erscheint. So, was passiert? Ich sagte mir, ich möchte den Bekannten besuchen. Fahr nach Dorf XY, ich habe ihn ein paar Mal im Jahr besucht. Und klingel an der Tür. Mir war so, ich sollte diesen Menschen besuchen. Es ist dran, dringend. Also fahre ich hin und klingel. In diesem Hause sind 4 Wohneinheiten. 2 festvermietete und 2 Ferienwohneinheiten. In der oberen Wohneinheit, da ist der Herr Schmidt. Und ich klingel und wie so häufig, er macht mal wieder nicht auf. Ich gucke so am Fenster, keiner da. So, was machst du, wenn du klingelst, keiner da? Dann fährt man wieder nach Hause und ich sage mir, irgendwas stimmt nicht. Also klingel ich beim Nachbarn, der 2. von 2 festvermieteten Einheiten. Ich klingel. Keiner macht auf. Und ich denke, eigentlich nicht erstaunlich, aber irgendwas stimmt nicht. Ich klingel unten ins Leere hinein, in die Ferienwohnung hinein. Tatsächlich macht jemand auf. Ich sage so und so, wollte einen Bekannten besuchen, der macht nicht auf. Kann ich einfach mal durch die Haustür nach oben mal gucken gehen und klopfen? Ich klopf. Nix. Was machst du, wenn du geklingelt hast und geklopft hast und macht keiner? Ich sage mir, hier stimmt was nicht. Ich klopfe zum zweiten Mal und zum x-ten Mal und dann, aha, eine kleine Stimme da drinnen in der Wohnung. Hallo. Ja, Herr Schmidt, kannst mal aufmachen. Wollte dich besuchen. Kann ich nicht. Ich höre nur so Fragmente. Im Bad, kann mich nicht bewegen oder irgendwie sowas. Herr Schmidt, kannst du jetzt aufstehen und aufmachen, ja oder nein? Nee. Feuerwehr und Sanitäter kommen. Blitzschnell waren die da auf dem Dorf. Das war also erstaunlich zu sehen. Und auch mal wirklich ernüchternd zu sehen, wie die Feuerwehr eine Tür aufmacht. Hast du das mal gesehen? Mit einfachsten Mitteln eine wirklich gut verschlossene Tür. Das ist ernüchternd. Leute, schließ, wenn du Ferien machst, dein Haus ab oder lass es. In einer Minute ist ein Fachmann drin. In einer Minute mit einfachsten Mitteln ist ein Fachmann in deiner Tür. So, die dann so, da kam Feuerwehr, hinten gleich die mit der Trage, rein ins Badezimmer liegt Herr Schmidt, ausgemergelt neben der Dusche. Ich frage, es stank überall. Er sagt, wie lange liegen Sie da? 14 Tage, zerschätzungsweise. Kann sich nicht bewegen, sitzt daneben. Ja, warum? Ich meine, dann bin ich immer, ich frage immer gerade raus, ja. Warum sind Sie noch nicht ertrunken? Warum hatten Sie zu trinken? Warum sind Sie noch nicht verdurstet? Ja, lag da neben der Dusche und hatte da irgendwie einen Stock oder Klobürste oder sonst irgendwas, konnte mit dem Schlauch von der Dusche irgendwie sich Wasser zuführen. Die ihn da irgendwie mit Handschuhen und irgendwie die Treppe runter und ins Krankenhaus. Und ich sprach dann im Nachhinein mit ihm. Ich dachte mir, Gott sei Dank. Du weißt ja nicht, wenn du einen Impuls vom Heiligen Geist hast oder nicht, ne? Und wann es zu spät ist für jemanden oder nicht. Ja, Gott sei Dank. Ging das nochmal gut. Und ich sprach dann mit ihm, habe ihn dann besucht und ich sagte, Herr Schmidt, das hat doch was zu bedeuten, oder? Und er, ja, er glaubte auch an Gott. Das wusste ich schon. Da, so ein paar Sätze hatten wir schon ausgetauscht über die Frage, was er so glaubt oder nicht, mich und auch ich. Ja, das war ein Warnschuss, meinte er. Und ich dachte nur, nein, das war kein Warnschuss. Was für ein Gottesbild. Ich rede mich zu tief hinein in diese Story. Ich komme gleich wieder hoch, ja. Aber das war schon elend, diese Biografie. Und jetzt denkt er nach dieser Biografie, gelbe Augen, ja, für die Leute, die es auskennen, Leber kaputt, gelbe Augen, voll geistig, voll da, aber hatte nur noch eine Woche zu leben, zwei oder drei. Und er wusste das. Und er meinte, das war ein Warnschuss von Gott. Naja, und jetzt? Und ich wollte ihm eigentlich im Krankenhaus was erzählen, aber ich war zu feig. Dann bin ich nach Hause und dachte, wie kann man den Missionsbefehl ausführen? Wie kriegt man das hin, diesen unmöglichen Auftrag durchzuführen? Und ich nahm den Hörer und rief den Schmidt an und sagte, wissen Sie was? Ich habe nochmal drüber nachgedacht, was Sie da sagten, da mit dem Warnschuss. Ja? Herr Schmidt, ich deute das anders. Gott warnt Sie hier nicht. Gott hat Sie gerettet, um Sie zu erretten. Um sie richtig zu erretten. Und ich biete Ihnen jetzt ein Gebet an und das können Sie jetzt innerlich leise oder laut nachsprechen. Er war da irgendwo auf Intensiv, hellwach, gelbe Augen und wusste noch zwei Wochen oder sowas. Wurden dann, glaube ich, keine zwei Wochen mehr. Und das können Sie dann nachsprechen im Bauch oder laut. Und dann betete ich. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und er laut. Herr Jesus, komm in mein Leben. Und dann werde du mein Herr. Nimm die Sünde raus aus meinem Leben. Und er betete so laut und klar, dass ich wusste, das hat gezündet. Meine Güte, in der Kante zu stehen und heulen, das ist das Letzte, was ich jetzt noch brauche. Du. Ist das peinlich? Lenk mich mal gerade ab. Und so, ich sag mal so und so weiter und so fort. Eine satte Hinwendung zu Jesus Christus. Eine üble, kaputte, gebrochene Biografie, vom Alkohol aufgestört, vom Alkohol dann erlegt am Ende. So, anders kann man es gar nicht formulieren. Das war nichts. Dieses Leben war nichts. Aber zum Schluss, Gott Ist das ein Warnschuss? Nein. Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Und das Anliegen der Mutter, und hier sind wir ja beim ersten Punkt, deswegen erzähle ich das Ganze ja hier, war: Herr, nimm mein Kind zur Rechten und zur Linken. Im Neutestamentlichen und mit dem Hintergrund, den wir durch die paulinischen Briefe haben, würden wir mal sagen: Herr, rechtfertige ihn aus Glauben. Wenn wir den Johannes hier lesen, im Johannesevangelium Kapitel 3, eins der Kinder der Mutter, ja? Du musst von Neuem geboren werden. Wie kann man in das Reich Gottes hineinkommen? Indem man von Neuem geboren wird. Hier sehen wir das Erste, was die Mutter doch ganz richtig gemacht hat. Sie wollte einen hohen Preis dafür zahlen, einen hohen persönlichen Preis dafür zahlen, dass ihre Kinder in das richtige Reich kommen. Das Wort Reich im Deutschen ist ja schon, wir haben so unsere Geschichte. Auf der anderen Seite sollten wir das Vokabular der Bibel nicht austauschen. Denn wenn wir die Vokabeln der Bibel in der Verkündigung, im Gespräch, in unserem Denken austauschen, verändern wir auch immer Sinninhalte ein wenig. Deswegen, wenn die Bibel von Sünde spricht, sag nicht Fehler. Wenn die Bibel von Fehlern spricht, sag Fehler. Wenn sie von Sünde spricht, hat das eine moralische Dimension. Dann nenn es beim Namen. Und hier wollte die Mutter eins, die Kinder ins Reich Gottes. Aber Punkt zwei, und die letzten beiden Punkte werden kurz, das verspreche ich. Ja. Die Konzentration ist ja auch nur bedingt gegeben. Sie hat noch etwas anderes gemacht. Hören wir doch mal dicht dahin. Jesus sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zur Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen sollen in deinem Reiche. Ja, das Wort sitzen, weiß ich nicht. Zur Linken und zur Rechten. Zur Linken und zur Rechten sitzen, was bedeutet das denn noch außer Statusdünkel? Ja, was bedeutet das denn noch? Außer du hast auf deinem Betriebsparkplatz einen eigenen Parkplatz mit dem Nummernschild von deinem Auto. Status. Ja, das ist die eine Seite. Aber was sie wollte, war ja noch mehr als Status. Das war ja nicht der Siegelstempel da im Bürotisch, dass du, so habe ich jetzt mich entschieden und bring mir jetzt mal den Kaffee. Ja, das ist ja, was wir der Mutter unterstellen. Sondern das ist ja noch mehr. Das ist um 7 Uhr. Zur Linken und zur Rechten Jesu bedeutet 7 Uhr zum Morgengebet, 8 bis 18 Uhr im Büro oder der Werkbank, Fristen erfüllen, Meetings, sich die Köpfe heiß reden, zu Entscheidungen finden, nach einer Stunde Meeting so kaputt wie nach 5 Stunden Arbeit, dann geht es in die Mittagspause, dann Erwartungen gerecht werden, Quoten erfüllen und das bis 18 Uhr und wenn du Pech hast, dann nochmal einkaufen, Rasen mähen, die Gemeinde, ach ja, Kinder erziehen. Und dann ist irgendwo im Betrieb da auch noch der Pharisäer, der dir generell widerspricht. Und dann sind da noch die Apostelbrüder, die nicht immer nett sind, sondern auch mal Matthäus Evangelium Kapitel 20, Vers 24, unwillig. Das gehört alles mit dazu. Wenn wir sitzen wollen, zur Linken und zur Rechten. Aber das kann uns ja nicht motivieren, nicht? Die Last, die Verantwortung, die auch mit drinne implizit ist, in diesem Sitzen zur Linken und zur Rechten, das ist ja nicht, was uns dahin zieht. Das macht ja keinen Spaß. Das macht Sinn, aber keinen Spaß. Aber das Reich Gottes macht auch Spaß. Also was ist es, was wir denn als Mütter und Väter haben, was auch unsere Kinder und uns selber motiviert? Und an der Stelle möchte ich mal die Technikerin oder den Techniker bitten, ein Bild einzublenden, das ich schon mal habe einblenden lassen. Was motiviert denn uns selbst und unsere Kinder am Reiche Gottes? Ja, schau mal. Wir wissen noch nicht mal genau, was das ist. Ja? Es ist die Gemeinde Israel, noch mehr, ein Tropfen und der Ozean. Was motiviert uns denn? Hier, es ist natürlich eine Frage der Perspektive, der Gesinnung, der Berufung, des Geistes. Der Geist ist in uns, zeigt uns, dass wir an einem fantastischen Bauprojekt arbeiten, an einer Kathedrale. Reich Gottes. Es kann sein, dass ich ein Leben lang an irgendetwas racker und acker, motiviert und mich darüber freue, auch glücklich bin da drinne, bist doch nur ein Stein gehauen. Nein, es ist eine Kathedrale. Und wenn wir mal einziehen werden in die große Kathedrale, das himmlische Jerusalem, dann wird unser Beitrag gewürdigt werden. Es wird nicht Heu und Stroh sein, sondern es wird Gold sein und Silber und Edelsteine und ihr werdet Kronen bekommen und ihr werdet von den Engeln applaudiert werden. Wir werden einziehen und das ist ja noch besser oder auch sehr schön. Das Reich Gottes ist ja schon in unserem Empfinden, in unserem Geist, in unserem Bauch, hat es schon Widerhall. Wir sind berufen, wir sind auserwählt, wir sind das Volk Gottes, wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind nach, die Kirche hat keinen Einfluss in dieser Gesellschaft. Die anderen werden sich wundern, deren Herren gehen, unser Herr kommt und wir bauen an einem wunderbaren Projekt, einer tollen geistlichen Kathedrale. Und so erinnere ich mich, und wir sprechen jetzt darüber, was motiviert uns und dann unsere Kinder wieder neu in diesem Reiche Gottes uns irgendwie einzubringen. Ich erinnere mich, ich wurde Jungpastor in der FCG Bremerhaven. Es war, glaube ich, der erste Urlaub auf Rhodos. Ein Stück weit das Gefühl, ja, geschafft. Er hat gerade geheiratet, eine OP gut hinter einem, raus aus dem Anfangs- und Übergangsstress, den Umzügen nach Bremerhaven und so glücklich, das, worauf man hinstudiert hat, es war komplett einfach nur, jetzt keine unanständigen Worte, es war toll. So, und wie auf Rhodos, war das Rhodos? Ja, ich glaube, es war Rhodos. Ich erinnere mich in dem Zimmer. Also die Hotels sind ja alle gleich, nicht? Welche Insel, ob das Rhodos war oder die oder da, irgendwie der schon. Aber so, das Zimmer erinnere ich mich. Und ungelogen, liebe Geschwister, ich saß da, das weiß ich noch wie heute. Wenn du mir die Wahl gegeben hättest, zurück zur Gemeinde sofort oder noch eine Woche Urlaub, und das war ein toller Urlaub, gleich geht's zum Strand, ich wäre sofort in die Gemeinde zurückgegangen. Ich möchte jetzt keinen Druck machen, lieber Pastor. Und ich sage auch ganz ehrlich, es gab viele Momente, da wäre ich da lieber auf die Insel gegangen, anstatt zurück in die Gemeinde. Das ist eine andere Geschichte. Und damit sage ich nichts Negatives gegen das Reich Gottes. Nein, nein. Aber das war so. Das ist einfach in uns. Der Heilige Geist ist in uns und damit ist da etwas. Und das motiviert uns und unsere Kinder. Er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reiche. Da übersieht man das auch schon mal, dass Cäsar im Hintergrund steckt und der hohe Priester das nicht gefällt. Da sieht man über Dinge hinweg. Da macht man auch mal mutig Aussagen im Glauben. Da ist man auch mal begeistert. Da kommt auch mal Stimmung auf und ein Befinden. Ich mache das, was richtig ist. Ich habe dieses Befinden manchmal, wenn ich so durch den Fernseher durchseppe, was ich regelmäßig mache und dann irgendwo hängen bleibe, ach, diesen Film habe ich erst dreimal geguckt, dann könnte ich den mir nochmal angucken um 20.15 Uhr. Ja. Und dann bin ich irgendwo auf Kanal 19 bei God Channeled. Und das ist jetzt gerade nicht, das ist gerade dann, also die Predigten von Joyce Meyer ist gerade nicht so auf meinem, wie soll man sagen, auf meinem Schirm nach so einem Arbeitstag, den ich manchmal habe. Und dann bleibe ich da hängen und so nach 10 Minuten, da hat es mich wieder. Ich sage mir manchmal, wenn ich abfallen würde vom Glauben und ich komme am nächsten Evangeliumszelt vorbei, dann würde ich da reingehen und mich gleich wieder bekehren. Das ist der Heilige Geist. Das ist das Reich Gottes, irgendwie undefinierbar, aber es begeistert uns immer wieder neu. Und das hatte die Mutter in sich und das wollte sie für ihre Söhne. Und Punkt 3 und zum Schluss und ganz kurz, 2 Minuten, 2 Minuten, aber wichtig. Punkt 3, was wir von ihr lernen können. Was willst du? Sie sagt, sprich, dass meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reiche. Die Mutter, das sehe ich hier, traut ihren Söhnen was zu. Sie traut ihren Kindern was zu. Was für eine Herausforderung das war, das haben wir eingangs der Predigt uns ja versucht vor Augen zu führen. Von daher nicht nochmal. Sie traut ihnen das zu, dass sie das können. Und das ist gut, wenn Eltern ihren Kindern was zutrauen können und wollen. Und ja, das hat mich ja voll erwischt. Ja. Also diese Predigt habe ich abgeschlossen am Freitag. Aber im Vorfeld hatte ich ja schon einiges auf dem Konzept. Nämlich das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Trauen wir unseren Kindern was zu. Und dann kommt am Freitag, Angie, Vanessa ist nicht da, dann kann ich ja alles erzählen, was ich will. Oh. Nur gute Sachen. Über meine Tochter, kommt sie rein in die Küche, ich sitze da irgendwo am Essen und weiter und sie, für Jura braucht man ja nur ein Numerus Clausus von 2,8. Bam. Ich kann schnell geschaltet. Lass es. Nicht, dass ich ihr Jura nicht zutraue oder den Beruf des Rechtsberaters oder Rechtsanwalts, gar nicht der Punkt. Ich dachte nur, also diesen Beruf möchte ich ihr nicht zumuten. Ja? gut, dass es sie gibt und man braucht sie auch immer wieder mal. Aber hallo, das, und gut, und jetzt würde wahrscheinlich eine Rechtsanwältin mir sagen, lieber Herr Hinz, Prediger, das macht Spaß. Ich kann mir nur sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also in dem Sinne, nicht, dass ich es ihnen nicht zutrauen würde, aber ich dachte dann im Nachhinein, hallo, was habe ich da auf meinem Konzept? Vielleicht ist das ja genau ihr Ding, vielleicht sollte man eine Minute länger nachdenken, bevor man sagt, nein. Und so erinnere ich mich an ein nicht so tolles Beispiel. Jetzt noch ein nicht so tolles Beispiel und ein tolles Beispiel, wenn Mütter und Väter einem was zutrauen oder nicht. Ein nicht tolles Beispiel. Wirklich so gewesen. Wir als Familie in Wurmberg bei Pforzheim, in Neubärental. So wie es klingt. Nicht viele Einwohner, 500 Einwohner auf dem Hügel. Und eine große christliche Familie in der Nähe. Und dann, ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, ich glaube auch wiederum Vanessa, die bekannt war mit ein paar Mädels. Ja, dieses Mädel aus dieser Familie soll nicht aufs Gü, soll kein Abi machen. Ja, warum nicht? Begründung, in deren Familie ging keiner aufs Gymnasium. Logik, warum nicht? In der Familie hat es keiner gemacht, das ist eine Logik, ne? Aber so tickt der Mensch. Wir sind ja nicht logisch, wir sind Reflex. Und so verbaut man seinem Kind die Zukunft. Ich dachte, das fand ich richtig traurig, das ist hängen geblieben. Wie kann das sein? Also es war ein Mädel, wenn ich mich recht erinnere, das wirklich gut gewesen sein soll. So, und jetzt sagt Muttern oder Vatern, oder signalisiert es, muss nicht sein, hatte ja keiner. Willst was Besseres sein? Das geht nicht. Und jetzt ein gutes Beispiel, und damit schließe ich diese Predigt auch. Von einer Person, die ich nicht selber kenne, ist ein Kevin Lehmann, schrieb darüber oder sprach darüber. Und es handelt sich um eine Mutter, die es gut hingekriegt hat, ihre Kinder zu führen. Eine Mutter, die sich gesagt hat, ich traue meinen beiden Söhnen was zu. Und was hat die gemacht? Frau Carson, die hat den Söhnen gesagt, bitteschön, alle paar Wochen ein Buch lesen und mir ein Buchexzerpt. So eine Inhaltsangabe, wie heißt das hier? Wir haben doch Lehrer. Also eine Inhaltsangabe von einem Buch aufschreiben, mir zu lesen geben. Ja, damit die ordentlich lesen und schreiben lernen. Also eine Maßnahme über die schulischen Bemühungen hinaus. Die wollte ihre beiden Söhne fördern, hat die sich so ausgedacht. Na gut, als die Söhne in der Highschool waren drüben in Amerika, dann haben die das eben gemacht, haben der Mutter gehorcht, das haben die so gemacht, Inhaltsangaben. Und irgendwann hat Ben, einer der Söhne, herausgefunden, dass die Mutter ja gar nicht lesen kann. Macht eine Inhaltsangabe und dann x Inhaltsangaben abgeliefert und garantiert hat die nicht eine gelesen. Aber das hat die ja nicht gemacht, weil die lesen wollte oder lesen lernen wollte. Da war es zu spät, das konnte sie nicht. Sondern die wollte ihre Söhne fördern. So, und jetzt wurde der Ben, einer von den beiden, renommierter Chirurg und über seine Profession hinaus hat er Artikel und Bücher geschrieben, wurde so richtig bekannt durch und konnte sich da in der Szene etablieren als auch ein Buchautor. Das, sagte er, hat er ja in der Schule gelernt, aber vorrangig zu Hause gelernt, indem er diese ganzen Exzerpte da abgeliefert hat und der Mutter in Anführungsstrichen zu lesen gegeben hat. Da hat sich doch Muttern gedacht, die Jungs, die müssen wir fördern. Die hat sich was ausgedacht und mit ihren begrenzten Mitteln, und unsere Mittel sind halt begrenzt, hat die das gut hingekriegt. In einem anderen Familiensetting wäre das vielleicht nicht richtig gewesen oder nenne es gesetzlich oder überfordernd. Aber hier hat sich der Ben gesagt, ich bin meiner Mutter so dankbar, dass als Muttern alt wurde, hat er die ins Haus reingeholt. Und man hat ihn gefragt, so wurde es dann gesagt, warum machst du das? Manche nehmen ja ihre alten Eltern mit ins Haus, manche machen das nicht. Es gibt verschiedene Lebensentwürfe, ist alles okay. Aber er hat sich gesagt, das mache ich so, weil ich meiner Mutter dankbar bin, dass die meine Buchexzerpte gelesen hat. So geht's auch. Und das hat mich berührt. Da hat sich eine Mutter gesagt, und ich glaube, es handelt sich hier auch um diese Mutter der Apostel, ich möchte drei Sachen machen. Erstens möchte ich beten, dass meine Kinder dem Reich Gottes angehören. Zweitens möchte ich, dass die im Reich Gottes der Gemeinde Israel darüber hinaus Verantwortung übernehmen und das Reich Gottes schmackhaften. Und zum Dritten möchte ich den beiden wirklich was zutrauen. Nicht immer einfach, nicht für mich, nicht für die Kinder, Aber darüber hinaus, wir bauen an einem wunderbaren Projekt, dem Reiche Gottes, das sich lohnt. Das hat sich die Mutter, das unterstelle ich ihr, nebst ihren nicht so tollen Anwandlungen ganz gut hingekriegt. Und dafür sind wir Muttern der Apostel sehr dankbar. Amen. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass du uns Beispiele im Worte Gottes gegeben hast, von denen wir lernen. Wir sehen Biografien, die nicht makellos sind. Wir sind ideale, aber auch nicht so ideale Leute und können uns identifizieren damit, Herr Jesus, und bitten dich, dass wir es tun. Wir danken dir, dass du uns diesen Auftrag, den wir haben für unsere Kinder, aber auch darüber hinaus, immer wieder vor Augen führst. Du möchtest nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern unser Auftrag ist, diesen Missionsbefehl durchzuführen. In jedweder Weise, in der Erziehung, in der Gemeinde, dort, wo wir uns bewegen. Und wir danken dir herzlich für diesen fantastischen Auftrag und für die Erfüllung, die uns froh macht. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.
Ja, vielen Dank, Udo, für die Predigt. Und wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit vor. Übrigens, falls ihr euch wundert, dass Natalia heute nicht da ist, sie ist mit den Jugendlichen bei Outbreak in Bad Gandersheim. Okay, alles klar. Ja, Gott erhört Gebet. Wir haben jetzt noch was vor, und zwar Peter und Esther. Ihr seid heute das letzte Mal in unserer Mitte. Vielleicht kommt ihr beide nach vorne kurz. Sven, kommst du auch? Ja, Peter und Esther werden umziehen. Vielleicht sagt ihr uns erstmal, wo es jetzt hingeht und was ihr konkret da machen werdet.
Ja, für uns geht es in den Josua-Dienst. Das ist in Strittmatt. Das ist 20 Minuten von der Schweizer Grenze entfernt. Also uns verschlägt es in den Schwarzwald. Ja, wir werden dort in dem Josua-Dienst mitarbeiten, dürfen dort Mitarbeiter werden. Das ist wirklich für uns was ganz Besonderes. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn es jetzt immer kribbeliger wird. Denn am Samstag geht es definitiv los, nächste Woche. Ja, ich werde dort im Verwaltungsbereich tätig sein und Peter kann selber.
Ja, ich werde so ein bisschen Kalfaktern da und wir wissen nicht, was da noch alles auf uns wartet. Also ich weiß nicht, viele kennen den Josua-Dienst ja nicht, aber einige sind schon da gewesen. Und das ist also ein Zurüstzentrum sozusagen für eigentlich jeden, aber auch besonders für Leiter. Und da gibt es dann verschiedene Seminare, Intensivseminare, wo also Leute wirklich freigesetzt werden und neue Perspektiven bekommen, aber auch Freisetzungen im Heiligen Geist, dass Gaben freigesetzt werden, die dann sichtbar werden und der Gemeinde dienen können. Und dann gibt es einen Teil, der ist besonders für Geschäftsleute, wo also Geschäftsleute motiviert werden und geschult werden, im christlichen Bereich zu sein, und neue Verbindungen werden hergestellt, das Reich Gottes auch da gebaut wird. Und einmal ein Teil, wo es nur darum geht, Gegenwart Gottes zu erleben. Und da sind also Leute, im Josua-Dienst sind also Leute, die sind so begabt, persönliche Prophezeiungen auszusprechen, und wenn man das wünscht, dann wird über jemand prophezeit oder beziehungsweise Dinge gesehen, also das ist sehr, sehr erbauend, und da gibt es also sehr viel Heilung und Veränderung, und dass wir jetzt da so in diesen Bereichen, also jetzt als ich jetzt als Hausmeister und Esther im Büro schon mal mitarbeiten dürfen, das ist für uns ein ganz großes Vorrecht. Und da freuen wir uns auch drauf. Und wir sind gespannt, das ist ein großes Abenteuer. Ne? Also ganz, ganz neu alles.
Ja, dann wollen wir euch auch gleich noch unter Gottes Segen stellen. Und ich habe so überlegt, Peter und Esther, ihr seid irgendwo sehr beliebt. Ja? Die Leute mögen euch und ich habe überlegt, woran liegt das? Und ich glaube, das liegt ein Stück weit auch an eurer bodenständigen Art. Ja? An eurer Hilfsbereitschaft und das wünsche ich euch, dass ihr euch das erhaltet, dass ihr ein Segen seid für andere Menschen, aber auch, dass ihr durch andere Menschen und durch die Liebe von anderen Menschen selber auch gesegnet werdet. Dass das wirklich Hand in Hand geht. Und ja, Sven wollte auch noch paar persönliche Worte sagen.
Also da muss ich nochmal einhaken. Also das ist eine Sache, was wir hier ja auch besonders erlebt haben. Wir haben so viele wunderbare, gute Leute kennengelernt, wo wir diese Liebe erfahren haben. Und wir sind ja schon ein paar Jahre, wo es noch kleiner war da. Also das ist für uns ein ganz großer Schatz gewesen. Wir waren ein paar Jahre alleine ohne Gemeinde. Und dann haben wir Gemeinde gesucht, haben einige besucht, einige Gemeinden, und sind dann damals hier in Fischereihafen gekommen. Und da haben wir die größte Freiheit und die Leute auch erfahren. Also das haben wir schon erfahren hier. Also wunderbar, danke.
Stopp, ganz kurz. Ich möchte einfach nur ein ganz herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen von euch geben für jede Minute, jede Zeit, die wir gemeinsam mit euch verbringen konnten. Und es ist einfach ein wunderbarer Ort hier. Wir wünschen euch von Herzen Gottes reichen Segen für jeden Weg, der vor euch liegt, für jede Tür, die aufgehen wird, um Schutz und Bewahrung. Und unser Herz bleibt auch ein Stück bei euch. Wir werden uns auch nicht aus dem Auge verlieren, nicht so wirklich. Aber wir bleiben ein Stückchen hier und wir nehmen euch einfach mit. Und wir sind wirklich gespannt, was Gott hier bei euch tut. Und ja, wir haben euch einfach alle ganz doll lieb. Wir werden euch vermissen.
Wir haben euch auch lieb.
Ja, ihr habt eigentlich jetzt soweit alles gesagt. Im ersten Moment war das schon traurig. Für mich.